seit meiner Kindheit freue ich mich auf diesen Tag. Und wie? Seit ich 7 oder 8 Jahre alt war, prägt mich dieses eine Bild. Wenn sich der Himmel auftut und Jesus wiederkommt. Ja, und genau dieses Bild prägte auch schon meine Vorfahren. Und von diesem Bild, von diesen Erfahrungen, möchte ich heute erzählen. So rief ich vor einiger Zeit meine Mutter an und fragte sie: Mama, kannst du mir mehr von Urgroßvater noch erzählen? Wie hat er denn persönlich Jesus kennengelernt? Weißt du das? Und meine Mutter fing durch das Telefon an, mir zu erzählen. Dein Urgroßvater hat Jesus im Ersten Weltkrieg kennengelernt. Und zwar im Schützengraben. Ein Kamerad von ihm hat mit ihm gemeinsam die Bibel aufgeschlagen und darin gelesen. Und seit diesem Tag an hat mein Uropa an Jesus geglaubt und hat dieses Bild vor Augen, die Wiederkunft Jesu. Die Zeit verging, mein Großvater gründete eine Hausgemeinde, später dann auch eine Holzkapelle, wo sich viele Menschen versammelten. Und diese Kapelle, umgebaut im neueren Stil, gibt es auch heute noch in Oberbayern. Als mein Urgroßvater älter wurde, und wir wissen, was passiert, wenn man älter wird, irgendwann wird man schlafen gelegt. Und das hat man so im Gefühl, wenn die Zeit gekommen ist. Und es gab wieder ein großes Familienfest in der Umgebung. Und einige sind dann nach dem Familienfest zu ihrem Urgroßvater, zu ihrem Opa gefahren und haben sich dort noch versammelt. Und da saß mein Urgroßvater auf dieser Bank, auf diesem Sessel, wo er immer so gerne saß, am Waldrand. Daneben waren seine Bienen, er hat einen Bienenstock gehabt. Und bei diesem Waldrand, wenn man den Hang hinunterblickte, dann sah man auch auf einen Teich. Und da saß er so gerne und hat über das Leben nachgedacht. Und ich habe so manchmal den Eindruck gehabt, wie wenn er in den Himmel immer wieder aufschaut und sagt: Herr, Herr, komm doch bald, wann wirst du kommen? Mein Leben geht zu Ende. Ich weiß, ich werde wahrscheinlich schlafen gelegt werden, aber du wirst ganz sicher kommen. Daran glaube ich von ganzem Herzen. Und bei dieser Familienfeier danach, bei Urgroßvater, war auch meine Mutter anwesend. Und sie haben sich alle, naja, was ist das für ein Gefühl, von ihm verabschiedet, als sie nach Hause fuhren. Und auch meine Mutter stand dann vor ihm, als er da so auf seiner Bank saß. Und mein Urgroßvater schaute meine Mutter an. Und dann kamen ganz persönliche letzte Worte. So hat sie es mir zumindest erzählt. Letzte Worte von ihrem Opa an sie. Und mit diesen letzten Worten, das stelle ich mir so vor, auch eine wärmende Umarmung. Ein "Ich hab dich lieb, Ingrid." Sie war damals 17 oder 18 Jahre alt. Und in diesem Atemzug vielleicht auch ein Kuss auf die Wange und dann ein tiefer Blick in die Augen. Und in diesem Augenblick sagte er dann zu meiner Mutter: "Liebe Ingrid, ich möchte dich auf der neuen Erde wiedersehen. Ich möchte dich auf der neuen Erde wiedersehen." Was für eine Sehnsucht löst das in mir aus, Was für eine Sehnsucht löst das in uns aus, wenn wir dieses Bild vor Augen haben und Jesus wiederkommt. Ich möchte dich auf der neuen Erde wiedersehen. Und ich möchte auch noch ein zweites Bild uns zeigen. Ein Bild von meiner Urgroßmutter, diesmal väterlicherseits. Dieses Bild hat mein Vater aufgenommen und dann liebevoll eingerahmt. Ich war damals ungefähr 2 Jahre alt und ich kann mich nicht wirklich daran erinnern. Aber es gibt noch ein zweites Bild dazu, genau zu diesem. Man müsste sich jetzt vorstellen, ich sitze jetzt gleich neben meiner Uroma und mein Vater dann auch noch daneben. Und wir haben ein Kinderbuch in der Hand und wir schauen uns gerade dieses Kinderbuch ein. Aber heute geht es mir genau um dieses Bild. Dieses Bild meiner Uroma, als sie 98 Jahre alt war und in ihrer Bibel gelesen hat. In der Bibel, in der sie so oft las und so gerne las. Aber ich habe auch von meiner Familie gehört, dass sie sich gewundert haben. 98 Jahre, sie wurde 99, sie wurde knapp 100 Jahre alt. Und sie hat jeden Tag ihre Bibel, so wie gerade gesehen, in ihren Händen gehalten und hat darin gelesen. Hat sie wirklich gelesen? Die Familie rätselt bis heute. Konnte sie überhaupt noch lesen? Sie haben ja sogar einmal die Bibel umgedreht und haben versucht zu sehen, ob sie noch lesen kann. Aber sie zitierte immer wieder die Bibeltexte daraus, wie wenn sie es auswendig konnte. Und ich habe dann mal nachgefragt, gibt es irgendeinen Bibeltext, einen Lieblingstext von ihr, den sie immer und immer wieder gelesen hat? Und mein Vater berichtete mir, dass sie eines sehr, sehr oft gesagt hat. Und auch immer wieder zwischendrin, wenn sie die Bibel gelesen hat. Und zwar, unser Herr kommt. Ja, es wird keine Tränen mehr geben, keinen Schmerz, kein Leid. Wir kennen diesen Bibeltext in der Offenbarung. Und wenn sie diesen Text so gelesen hat, dazwischen dann immer wieder diese Ansage, unser Herr kommt. Und dieser Eindruck, diese Eindrücke, die ich erzählt bekommen habe, die haben auch mein Bild geprägt. Ja, Jesus kommt. Daran glaube ich. Ich glaube daran, weil auch meine Vorfahren daran geglaubt haben. Darf man daran glauben, wenn andere es sagen? Sind wir uns doch mal ganz ehrlich. Marc, ist das nicht naiv? Bist du da nicht sehr naiv, dass du dir deine Geschichten, deinen Vorfahren anhörst und dann das eins zu eins für dich umlegst, dir dein eigenes Bild machst, wie der Himmel sich auftut und dann Jesus wiederkommt? Das reicht doch nicht aus. Die Faktenlage stimmt doch da überhaupt nicht. Wo sind die Tatsachen? Das sind doch nur Glaubenszeugnisse von Menschen, die Jesus in ihrem Leben persönlich erlebt haben. Aber gut, du nimmst es einfach so an, ohne einmal bis dato die Bibel aufgeschlagen zu haben. Nur weil es Familientradition ist, eine Bibel in der 6. Generation in den Händen halten zu dürfen und die momentan bei uns im Haus liegt? Nein, sie liegt nicht. Wenn man bei uns im Haus hineinkommt, ist sie aufgeschlagen mit einem bestimmten Bibeltext dort. Weil ich weiß, dass dieses Wort für immer und ewig gilt. Ja, und ich weiß, da drinnen steht auch, Jesus wird wiederkommen. Das ist meine Überzeugung. Davon sind wir überzeugt. Daran glauben wir. Und daran haben auch schon meine Vorfahren geglaubt. Nehmen wir dieses Bild von dieser Familienfeier. Mein Urgroßvater hatte 12 leibliche Kinder. 12. 6 Mädchen und 6 Burschen, 6 Jungs. Und alle Kinder haben Jesus kennengelernt, haben diese Sehnsucht in sich getragen. Und diese Sehnsucht wurde weitergegeben an ihre Kinder bis heute in die 6. Generation. Und wir hatten erst vor kurzem wieder ein Familienfest, wo wir alle zusammengekommen sind. Ich habe mir extra noch mal das Bild rausgesucht von dieser Familienfeier, wo wir erst kürzlich zusammengekommen sind. Das war so vor einem Jahr. Und ich habe nachgezählt. Es waren knapp 100 Leute anwesend. Vor ein paar Jahren davor hatten wir auch noch mal ein Familienfest. Dort waren es über 100 Leute. Und es ist beeindruckend, wie Familie wächst, wie Generationen wachsen. Aber meine Frage, die sich natürlich dann stellt, jeder geht seinen eigenen Weg. Haben wir alle noch dieses gemeinsame Bild vor Augen, wenn sich der Himmel auftut? Oder ist dieses Bild verblasst? Gehen wir unseren Weg, unseren eigenen Weg, und wenn es auch manchmal schwierig wird oder wir anhalten und wissen nicht mehr, wie unser Weg läuft, was dann? Erinnern wir uns dann an unsere Vorfahren, wie sie geglaubt haben? Ich habe einen Zeitungsausschnitt von meinem Vater zugeschickt bekommen. Dieser Zeitungsausschnitt berichtet vom Zweiten Weltkrieg und er war mittendrin. Er war 10 Jahre alt, als er dieses Ereignis erlebte. Und die Zeitung ist überschrieben mit, als die Bomben auf Nürnberg fielen. Der 2. Januar 1945 ist ein Datum, das Nürnberg nie vergessen wird. Bomben der Royal Air Force zerstörten die Altstadt fast vollständig. Knapp 2000 Bürger starben. Nun jährt sich der Luftangriff zum 75. Mal. Zeitzeuge Günter Naumann, in Klammern 85 Jahre alt, der heute in Kanada lebt, erinnert sich. Ja, mein Vater hat vor einiger Zeit Nürnberg besucht und hat mir die Altstadt gezeigt, hat mir gezeigt auch dort, wo sie gewohnt haben, in diesem Haus, seine Mutter, er und seine 2 kleinen Schwestern. Und Vater war wie so viele andere Väter im Krieg, er war nicht da. Und wir sind herumgezogen. Und er hat mir bildhaft erklärt, wo dieser Bunker war. Dieser Luftschutzbunker, diese Sicherheit, diese einzige Sicherheit, die sie haben konnten zur damaligen Zeit. Und dieser sogenannte 2. Januar 1945, ja, auch der ist noch bildhaft bei ihm im Kopf. Denn was ist damals passiert? Es war 19 Uhr, die Sirenen gingen los. Und wie es immer so üblich war, der Koffer gleich neben Bett, alles gepackt, dass sie schnell hinuntergehen konnten in diesen Bunker. Nur die Herausforderung war, der Bunker war nicht direkt im Haus, sondern sie mussten einige Minuten gehen, um dort anzukommen, auf die gegenüberliegende Straßenseite. Und die Sirenen ertönten. Und so, wo sie vor dem Haus standen, haben Sie aber auch schon die Bomber gehört, dieses tiefe Brummen. Und Mutti, wie mein Vater sie immer bezeichnet hat, Mutti traute sich nicht mehr darüber zu gehen, weil sie schon da waren. Also blieben sie in diesem Hausschutzkeller, machten eine Luke auf und haben sich versucht, dort unten zu verstecken. Was geschah dann? Plötzlich eine laute Stimme. Der Bunkerwart kam herein, denn er hat festgestellt auf seiner Kontrollliste, Familie Naumann fehlt. Wo ist Familie Naumann? Und er hat sein eigenes Leben riskiert, ist in dieses Haus zu ihnen, hat gesagt, kommt schnell raus da. Das ist ein Großangriff. Und so sind sie alle noch unter dem Getöse. Die Bomben haben schon eingeschlagen. Das ist wie in einem Film. Dramaturgie ohne Ende, sind sie gerade noch in diesen Felsenkeller hineingekommen, in die Gewölbe ganz nach unten, 10 Meter tief in den Erdboden hinein und die Bomben haben eingeschlagen. Oben ist alles eingestürzt. Und dann saßen sie da unten in diesem Keller bei Mutti. Und das ist hier folgendermaßen beschrieben. Wir Kinder lagen auf einer Decke, übermüdet, voller Angst. Hauptsache, unsere Mutti war bei uns. Sie waren eingesperrt da unten in diesem Keller. Es gab Gott sei Dank auch einen Notausstieg. Nach etwa einer Stunde war dieser Luftangriff vorbei. Sie kamen durch einen schmalen Tunnel wieder nach oben, sind sie nach oben gezogen worden. Und wenn du dann wieder oben stehst und das ist nicht mehr alles beim Alten, dann ist der Weg weg. Dann ist dieses halbe Bild nicht mehr da. Was ist passiert? Ihr Haus war nicht mehr da, die Wohnung war nicht mehr da, alles zerstört. Und du bist vor einem großen Fragezeichen. Wie geht es weiter? Mutti, wie geht es weiter? Das sind diese drei kleinen Kinder. Mein Vater, der Älteste, mit 10 Jahren, der ganz genau gewusst hat, auf ihm liegt jetzt eine Bürde, eine Last. Er hat zu sorgen für die Familie. Vater war nicht da. Kann man da nicht anders, als dann das Wort Gottes aufzuschlagen und sich die Kraft zu holen? Nein, die Kinder waren sicherlich noch zu jung dafür. Aber was war mit Mutti? Was für eine Wirkung haben dann die Texte im Wort Gottes? Wenn darin dann steht, und ich möchte dieses Wort jetzt lesen in Johannes Kapitel 14, Johannes Kapitel 14 ab Vers 1, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Glauben Sie, dass das ein Trost war in dieser Zeit? Ich muss gestehen, ich kann es nicht beantworten. Aber was ich weiß, das ist, dass wenn es schwierige Zeiten gibt und ich darunter leide und ich diese Last nicht mehr tragen kann, dass Jesus mir dann immer Texte in der Bibel geschenkt hat, die mir Kraft jeden Tag aufs Neue gegeben haben. Stück für Stück, jeden Tag aufs Neue. Der Weg, der war verschlossen. Man hat nicht dann gleich gewusst, wie es weitergeht. Es war ja alles weg. Wo sollte man schlafen? Wo das Essen herbekommen? Man hatte nur das, was man anhatte. Eine ähnliche Frage stellte sich wohl auch Thomas hier in der Bibel. Denn wir lesen weiter. Jesus sagte, und wo ich hingehe, den Weg, den wisst ihr. Ihr wisst den Weg. Spricht zu ihm Thomas, Herr, wir, er spricht hier im Plural, in der Mehrzahl, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Thomas steht an. Er hat Fragezeichen. Er scheint Fakten zu brauchen. Und Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Die Wahrheit ist eine Person. Wenn du an mich glaubst, ich werde dir den Weg zeigen. Oh, was setzt das für ein Vertrauen voraus? Jesus wird dir den Weg zeigen. Das haben meine Vorfahren erfahren. Das lebe ich in meinem Glauben. Aber es ist immer so einfach, sich darauf einzulassen. Und Thomas hat gerungen. Und wir wissen, was passiert ist, wenn wir dann weiterlesen in Johannes Kapitel 20. In der ganzen Zwischenzeit, die Thomas erlebt hat, 3 Jahre war er mit Jesus unterwegs. Und wenn wir nach dem biblischen Bericht gehen, hat Jesus ihnen 3-mal erzählt, dass er leiden wird, dass er gekreuzigt werden wird, dass er aber auch wieder auferstehen wird, dass er für sie sorgen wird. Aber Thomas hatte ein anderes Bild vor Augen. Er hatte dieses Bild von diesem irdischen Gott vor Augen. Es wird hier aufgerichtet werden. Er hatte innerliche Kämpfe, er wusste nicht, wohin damit. Und wenn wir hier lesen, obwohl das alles dann passiert ist, Jesus ist auferstanden, und wir hier einsteigen in Johannes 20, ab Vers 24, wo steht, Thomas aber, der Zwilling genannt war, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seine Hände die Nägelmale sehe, und meine Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Er kann nicht glauben. Er hat Fakten gebraucht. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Tür verschlossen war, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern sei gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Was ist das für eine starke Aussage? Mein Herr und mein Gott. Woher hat Jesus gewusst, dass ich diesen Beweis brauche, diese Fakten? Jesus gab sie ihm und er sagte zu ihm einfach nur noch, er fiel auf die Knie, mein Herr und mein Gott. Wenn wir uns daran erinnern, Maria von Magdala war die erste am Grab, am leeren Grab, die Jesus gesehen hat. Und Jesus sagte zu ihr, geh hin zu den Jüngern. Und sie ging hin zu allen Jüngern. Aber sie glaubten ihr nicht. Es wird sogar berichtet, dass sie zu ihr sagten, das ist doch leeres Geschwätz. Dann begegnete Jesus ihnen, 2 Jüngern, am Weg nach Emmaus. Er war mitten unter ihnen und sie erkannten ihn. Ja, das ist der Auferstandene. An den Nägelmalen und an dem Brotbrechen, an seinem Gebet. Und sie gingen zu den anderen Jüngern und sagten, er ist auferstanden. Sie glaubten aber nicht. Und dann kommt unsere Geschichte. Ja, wir haben wirklich, Jesus war bei uns. Wir haben ihn gesehen. Und dann kommt Thomas. Thomas ist nicht der Einzige, sondern lediglich der letzte zweifelnde Jünger. Hier steht, spricht Jesus zu ihm, also zu Thomas, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Oh, das ist für mich eine spannende Passage. Und immer wenn es so spannend wird für mich, dann denke ich mir, Mensch, ich habe da so ein Buch, was ich so gerne auch lese, wenn ich in den Evangelien lese, Der Sieg der Liebe umschrieben. Das ist so für mich ein Begleitbuch zum Leben Jesu, wo eine Autorin eingestiegen ist und das Leben mit nacherzählt hat. Und auf der Seite 621 steht dann genau zu dieser Geschichte, was hier gerade passiert ist, steht, Christus hätte sich mehr über seinen Glauben gefreut, wenn Thomas bereit gewesen wäre, das Zeugnis seiner Brüder anzunehmen. Würde die Welt heute dem Beispiel von Thomas folgen, würde niemand an die Erlösung glauben, denn alle, die Christus annehmen, müssen sich auf das Zeugnis anderer verlassen. Sie müssen sich auf das Zeugnis anderer verlassen. Und darf ich das wirklich so formulieren? Darf ich das so tun? Man darf, ja, man muss sich sogar auf das Zeugnis anderer verlassen. Sechste Generation. Ja, ich glaube das, was mein Urgroßvater erlebt hat. Ja, ich glaube das, was meine Uroma mit den Bibeln, mit ihrer Bibel in der Hand erlebt hat. Ich habe natürlich auch meine persönlichen Erfahrungen. Die Frage ist nur, halten wir daran fest? kann ich mich auf die Wiederkunft Jesu wirklich freuen, in Zeiten, wenn es mir auch nicht so gut geht. Aber was ist denn, wenn keine Uroma da ist? Auch hier können wir weiterlesen in der Bibel. Da steht, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben, das ewige Leben habt in seinem Namen. Also, was bedeutet das für mich? Die Essenz der Bibel, wenn wir darin lesen und auch die letzte Seite der Bibel aufschlagen, in der Offenbarung, Kapitel 22, die Essenz ist, Jesus kommt wieder. Ja, er spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Und wir können ihn ja nicht anders, um dann auch auszurufen, weil wir uns so sehr darüber freuen. Amen, ja, komm her, Jesus. Aber wie gesagt, wenn keine Vorfahren da, wenn nicht diese Erlebnisse, die man sich erzählen lässt, da sind, dann heißt das noch lange nicht, dass man nicht an Jesus glauben kann. Denn das Grundlegendste, was uns geschenkt worden ist, das ist das Wort Gottes. Das ist dieses Wort. Und ich habe in meinem Leben und mein bester Freund Gerd, wir haben eine Bibel geschenkt bekommen. Eine Bibel, eine ganz kleine Bibel, eine ganz besondere Bibel, die mich immer wieder an ein bestimmtes Ereignis erinnert. Das mich wachruft, das mich wachrüttelt, wenn es mir mal nicht so gut geht, wenn ich den Weg nicht mehr so kenne. Und auf dieser Bibel steht mein Name geschrieben. Und auf dieser Bibel steht auch der Name von meinem besten Freund geschrieben. Und auch mein Vater bekam so eine Bibel von seiner Mutti. Und mein Vater hat mir die Bibel erst kürzlich gezeigt. Wir haben geskypt, wir haben darüber gesprochen. Und er hat gesagt, wart mal kurz. Und er ist in seinem Alter mit 86 Jahren. Es war ein ganz nettes Bild so über Skype, über den Bildschirm. Ich sagte, warte, die Bibel, die hängt jetzt, die ist da oben, die steht in diesem Regal und ich hole sie mal runter. Er ist dann mit Mühe auf den Schreibtisch gestiegen und hat dann oben aus dem Regal die Bibel herausgeholt und hat sie mir gezeigt. Und da stand sein Name, Günther Naumann. Und wir wissen es, Mütter kennen ihre Kinder, ihre Söhne, ihre Töchter. Und wenn ihnen was besonders wichtig ist als Geschenk zur Weitergabe, dann geben sie diese Bibel und schreiben dann vorne eine Widmung hinein. Und in dieser Widmung ist ein Bibeltext drinnen. Und ich habe meinen Vater gefragt, Papa, was steht da für ein Text? Was hast du für einen Text von deiner Mutter bekommen? Und er las vor, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in all deinen Wegen. So wird er dich recht führen. So wird er dich recht führen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Gedenke an Jesus. Glaub an ihn. Hab dieses Bild immer vor Augen, was ich auch geprägt habe, was wir gemeinsam erlebt haben. Gott hat uns durch solche schwierigen Situationen herausgeholfen und hat dir in deinem Leben so sehr geholfen. Glaube doch ganz fest daran. Ja, das sind die Dinge, die doch eigentlich Mütter, Väter ihren Kindern weitergeben können. Dann sind wir auf uns alleine gestellt. Dann ist es unser Leben. Und von dem her kann ich nicht anders, um heute auch zu sagen, lieber Papa, ich möchte dich auf der neuen Erde wiedersehen. Ich möchte dich auf der neuen Erde wiedersehen. Ja, ich möchte uns alle auf der neuen Erde wiedersehen. Letztendlich ist es der Weg, den jeder von uns einzeln gehen darf. Aber wir wissen, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und genau dafür möchte ich jetzt noch gemeinsam mit Ihnen beten. Lieber Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir so sehr, dass wir Glaubenszeugen haben, die ganz frei heraus berichten von ihrem Leben, wie sie Jesus Christus kennengelernt haben und dass sie so eine Sehnsucht haben nach deiner Wiederkunft. Herr, ich bitte dich für jeden von uns, der auf dem Weg ist, der auch Fragezeichen hat, der vielleicht auch mehr Fakten braucht. Herr, ich bitte dich, schenke du jedem Einzelnen von uns die Möglichkeit, um dich kennenzulernen, um die Gewissheit zu haben und diese Vorfreude auf deine Wiederkunft. Ja, Herr, du wirst wiederkommen. Wann, wissen wir nicht, aber du wirst es. Und wir glauben daran, aufgrund des Zeugnisses, aber auch aufgrund deines Wortes. Und dafür danke ich dir. Herr, bitte komm bald. In Jesu Namen. Amen.